Etwas mehr als ein Monat ist seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vergangen und viel wird seither über dessen zukünftige Regierung und Agenda diskutiert. Über dieses Thema spreche ich nun mit dem US-amerikanischen Autor und Politanalysten Scott Greer. Ich begrüße Sie, Herr Greer. Obwohl Trump noch nicht im Amt ist, hat man bereits den Eindruck, dass sich seither vieles verändert hat, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nun, es fühlt sich an, als sei er bereits Präsident. Ich meine, er reist nach Frankreich, um Amerika auf der Konferenz zu vertreten. Weil ja, Sie wissen schon, mit Macron und so weiter. Und er gibt auch den Ton an. Man hat das Gefühl, dass das Land sich ihm zuwendet, um die Führung zu übernehmen. Biden ist abwesend. Niemand weiß, wo er ist. Es scheint nicht so, als sei er Präsident. Er macht im Moment nur ein Nickerchen mit afrikanischen Führern. Er ist also nicht wirklich der wirkliche Anführer Amerikas. Es scheint, dass Trump schon vor seiner Amtseinführung der offizielle Führer Amerikas ist. Kamala und Biden sind nirgends zu sehen und alle Augen sind auf Trump gerichtet. Und was Trump sagt und tut, zählt mehr als alles andere. Er verhandelt bereits hart mit republikanischen Senatoren über seine Ernennungen. Sie wissen, dass es einige Kontroversen und Spaltungen über seine Ernennungen gab, aber er versucht, sie dazu zu zwingen, dies zu tun. Und er hat bereits die Aura eines Präsidenten, obwohl er noch gar nicht in sein Amt eingeführt wurde. Und ein Großteil der Welt stellt sich darauf ein, dass die Staats- und Regierungschefs auf ihn zugehen und mit ihm reden, als sei er bereits Präsident. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, mit Biden zu sprechen. Und ich denke, dass wir diesen Effekt bereits gesehen haben. Beobachten auch ohne, dass er im Amt ist.
Wie hat sich denn die Stimmung und die Atmosphäre in den USA seit der Wahl verändert? Hat es so etwas wie einen kulturellen Wandel gegeben?
Es geschah schon vor der Wahl und ich habe darüber gesprochen, wie Trump mit der Zeit in der amerikanischen Öffentlichkeit entgiftet wurde. Und es gibt kein deutlicheres Anzeichen dafür, wie die Öffentlichkeit auf seinen Wahlsieg reagiert hat. Die Menschen hatten Angst vor einem Bürgerkrieg, vor Unruhen und all dem. Und es hat praktisch nichts gegeben. Es gab hier und da ein paar vereinzelte Proteste, aber die Menschen haben es einfach hingenommen. Und obwohl die Medien hier, die Mainstream-Medien hier, davor gewarnt haben, dass die Demokratie enden würde, wenn Trump gewinnt und wir eine Diktatur bekommen würden, haben sie alle nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, es wird schon weitergehen. Sie haben also komplett gelogen, als sie glaubten, er würde die Demokratie beenden und das wäre das Ende von Amerika. Im Nachhinein haben sie zugegeben, dass es nur ein Scherz war. Das ist alles nur Wahlkampfrhetorik. Und sogar Kamala hat das gesagt und Biden auch. Vor der Wahl haben sie gesagt, dass die Demokratie untergehen könnte. Und am Tag danach sagen sie dann, ratet mal, es wird eine friedliche Machtübergabe geben und wir werden ihnen dabei helfen. Und sie sagen, Moment mal, wenn das ein neuer Diktator ist, wollt ihr wirklich eine friedliche Machtübergabe mit ihm? Es zeigt sich also, dass das alles nur Lügen und hitzige Wahlkampfrhetorik waren. Und ich denke, man hätte den kulturellen Wandel von Trump sehen können bei seinem Treffen mit Biden. Wissen Sie, sie waren wie beste Freunde. Sie haben immer gelächelt. Sie sind so. Es herrschte keine düstere Atmosphäre. Sie waren einfach wie beste Freunde, die im Weißen Haus zusammen abhängen. Und es war ganz anders als die Art und Weise, wie Trump mit Obama während der Wahl umgegangen ist. Es war eine sehr düstere, sehr ernste Atmosphäre. Biden oder nicht Biden, Obama machte keine Fotos mit Trumps lächelndem Gesicht und seiner Frau. Ja, aber das war es, was Biden tat. Das zeigt, dass die Öffentlichkeit Trump akzeptiert und nicht mehr so viel Angst und Feindseligkeit gegen ihn hegt, wie zu seiner Zeit als erster Präsident. Und es ist sogar so, dass sich vieles davon verflüchtigt hat und ein großer Teil der Öffentlichkeit viel mehr auf der Seite von Trump steht, als sie es, als zu irgendeinem Zeitpunkt und wirklich zu jeder Zeit.
Die künftige Regierung steht personell in Grundzügen bereits fest. Und tatsächlich hat Trump viele Personen für hohe Ämter vorgesehen, die man nicht gerade als systemfreundlich bezeichnen könnte. So soll etwa der umstrittene Pete Hegseth neuer Verteidigungsminister werden. Was ist Ihre Meinung zu Trumps Nominierungen und was verraten Sie uns über seine politische Agenda?
Nun, ich denke, das wichtigste Kriterium für seine Auswahl ist Loyalität. Er will sicherstellen, dass diese Leute ihm gegenüber hundertprozentig loyal sind. Er will nicht, dass diese Leute so sind, dass sie sagen, klar, ich werde ernannt, auch wenn ich nicht für ihn gestimmt habe, werde ich mich damit abfinden und sie haben ihre eigene Agenda. Er will Leute, die ihm gegenüber hundertprozentig loyal sind. Er will auch Leute, die gut im Fernsehen sind, so ziemlich jeder, den er ausgewählt hat. Hat eine Menge Medienerfahrung. Sie waren bei Fox News, CNN, vor allem bei Fox News. Aber sie sind da und wollen die Botschaft verkaufen. Sie sind sehr telegen. So, und das sind die beiden Qualitäten, die so ziemlich alle seine Kandidaten auszeichnen. Loyalität und Fernseherfahrung sowie ihre Fähigkeit, die Botschaft der Regierung im Fernsehen zu vermitteln. Trump hat verstanden, dass ein großer Teil der amerikanischen Politik Unterhaltung ist. Er ist und dass viele der Leute, die er befördern will, diese Tatsache verstehen. Und es sind nicht nur langweilige Leute, die nicht ins Fernsehen gehen und sich nicht artikulieren können. Er will Leute, die diese Botschaft an die Öffentlichkeit bringen können. Ja, das sind also die beiden Qualitäten und ich war tatsächlich von vielen dieser Entscheidungen überrascht. Ich wusste, dass er mehr Wert auf Loyalität legen würde. Aber ich dachte, er würde sich für mehr Senatoren und Kongressabgeordnete entscheiden, für mehr etablierte Namen, aber stattdessen wählt er Fox News Moderatorin Tulsi Gabbard, was eine sehr überraschende Wahl ist, weil sie und ihre Ansichten zur Außenpolitik, insbesondere in Bezug auf Assad und Syrien, sehr angefeindet werden. Und RFK, von dem die Leute dachten, er sei zu extrem, um bestätigt werden zu können, aber er hat sich auf diese Auswahl eingelassen, weil er weiß, dass diese Leute starke Loyalisten sind. Sie werden von der Basis gemocht und sind sehr gut im Fernsehen. Und so hat er sich für eine überraschende Reihe von Leuten entschieden. Und ich glaube, er will. Er möchte, dass alle seine Kabinettsmitglieder hundertprozentig auf seiner Seite sind und sich hundertprozentig der Agenda verschrieben haben, die er vorantreiben will. Und er möchte nicht, dass einer seiner Kabinettssekretäre seine Regierung untergräbt, wie es in der letzten Regierung der Fall war, was im Verteidigungsministerium der Fall war. Viele seiner Verteidigungsminister waren führend in den Bemühungen, Trumps Regierung zu unterminieren. Das war besonders während der Unruhen der Fall, als das Pentagon sagte, wir würden auf keinen Fall Truppen einsetzen, um die Randalierer zu vertreiben. Und in der Tat haben wir ihre Botschaft gebilligt. Pete Hegseth würde das dieses Mal nicht tun.
Trotzdem gibt es zahlreiche Kritiker, die anhand dieser Nominierungen einen stark zionistischen und neokonservativen Einschlag in Trumps zukünftiger Außenpolitik befürchten. Wie schätzen Sie das ein?
Nun, eine Sache ist, dass es gibt nicht viele prominente Nicht-Interventionisten, die Trump gegenüber loyal waren. Und es gibt auch nicht so viele Namen. Ich meine, wir haben viele dieser Gefühle und Stimmungen im Internet und anderswo, sowie Trumps eigene Meinung. Aber viele dieser prominenten Leute, ich schätze von der Art eines Ron Paul, sind einfach nicht prominent genug. Und die, die da waren, waren kritisch gegenüber Trump. Ein Beispiel dafür wäre der Kongressabgeordnete Thomas Massie, der, Sie wissen schon, einer der wenigen republikanischen Kongressabgeordneten, die bereit sind, Israel zu kritisieren. Er unterstützte Trumps Vorwahlgegner Ron DeSantis. Und noch Wochen vor der Wahl ermutigte er seine Anhänger, Ron DeSantis zu wählen, anstatt Trump zu unterstützen. Und das wichtigste Kriterium für die Ernennung von Trump ist Loyalität. Und die hat Massie nicht bewiesen. Und deshalb wird jemand wie Massie nicht dabei sein. Und es gibt nicht so viele prominente Leute, aber selbst wenn einige Leute sich Sorgen machen, dass das Falken sind und andere, sind sie viel besser als in der ersten Amtszeit. Und ich glaube, dass ihr wichtigster Wert die Loyalität gegenüber Trump ist. Ich glaube nicht, dass einige dieser Leute politisch so sehr dem Neokonservatismus oder einer aggressiven Außenpolitik verpflichtet sind, wie einige der Personen, die er in seiner ersten Amtszeit ausgewählt hat. Es gibt zum Beispiel keinen John Bolton in dieser Regierung, dessen Loyalität in erster Linie der neokonservativen Ideologie ist. Die primäre Loyalität von Leuten wie Hegseth, und selbst da gab es Bedenken wegen Rubio. Rubio ist kein hundertprozentiger Trump-Loyalist, aber er hat eine Menge Leute um sich herum, die keine Interventionisten sind und eine realistischere Außenpolitik wollen, auch wenn er in der Vergangenheit eher neokonservativ war. Hat er sich ein wenig gemäßigt. Jetzt werden wir sehen, wie er als Außenminister sein wird, aber viele Leute um ihn herum sind viel mehr Nicht-Interventionisten, viel mehr Realisten. Und ich denke, bei Hegseth wird seine Hauptaufgabe eher darin bestehen, gegen DEI und diese Rassenquoten im Verteidigungsministerium vorzugehen, als einen weiteren Krieg zu befürworten. Und deshalb ernennt er Hegseth, um das Militär zu säubern, nicht um für einen weiteren Krieg einzutreten. Und dann hat er auch noch Tulsi Gabbard, die eine sehr prominente Neo-Nicht-Interventionistin ist. Sie ist eine der wenigen großen Nicht-Interventionisten, die Trump hundertprozentig loyal gegenüberstanden. Und er hat sie in eine Position berufen, von der viele glauben, dass sie nicht bestätigt werden könnte. Und dennoch setzt er sich für sie ein und bringt sie in eine so prominente Position. Ich glaube also nicht, dass es einige Leute, ich glaube, Ich denke, es gibt berechtigte Sorgen darüber, wie diese Auswahl aussehen könnte, aber ich denke, im Vergleich zur ersten Amtszeit sind sie viel besser. Und er hatte in der ersten Regierung sehr große Falken wie Pompeo, Bolton, viele andere, H.R. McMaster, aber er blieb bei seinem Mumm, er blieb bei seinen Instinkten. Und das sind in erster Linie Nicht-Interventionisten, die nicht wollen, dass Amerika in einen weiteren Krieg verwickelt wird. Und Krieg. Und Kriegstruppen am Boden sind in Amerika so unpopulär, und Trump hat das erkannt, dass ich nicht glaube, dass wir in so etwas verwickelt werden, auch wenn es vielleicht ein oder zwei Leute in Trumps Kabinett gibt, die versuchen, dafür zu plädieren.
Sie haben von der Loyalität zu Trump und seiner Agenda als entscheidendes Kriterium seiner Nominierungen gesprochen. Welche Agenda wird Trump denn konkret außenpolitisch verfolgen, besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Syrien?
Nun, ich denke, in Syrien wird er sich zurückhalten. Ich denke, er wird den regionalen Mächten erlauben, dort zu agieren. Ich glaube nicht, dass er sich viel mehr zurückhalten wird, als die Demokraten es getan hätten. Die Demokraten hätten immer versucht, in Syrien zu intervenieren. Trump hat sich trotz einiger seiner Leute, die in der ersten Amtszeit dafür plädiert haben, immer dagegen gesträubt, neben dem Angriff auf ISIS noch eine weitere Intervention zu starten. Wobei so ziemlich jeder ihn dabei unterstützt hat, die ISIS anzugreifen und Truppen gegen sie einzusetzen, aber zu vermeiden, den Konflikt mit Assad. Und ich denke, er wird sich dort zurückhalten und es der Türkei und anderen Mächten überlassen, wie sie herauszufinden, wie es dort weitergehen soll. Und was die Ukraine betrifft, so glaube ich, dass er sich mehr für den Frieden einsetzt als die Demokraten. Ein großer Teil seiner Basis und viele der Leute, die er für das Kabinett ausgewählt hat, wollen Frieden in der Ukraine finden. Ja, und sie wollen weitermachen. Und auch unter den republikanischen Gesetzgebern im Kongress und im Senat wächst der Wunsch, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und es wäre sehr schwer für ihn, aus politischer Sicht mehr Geld für die Ukraine zu verlangen. Für die Ukraine zu fordern, und ich glaube, Zelensky sieht bereits die Zeichen der Zeit, dass sie herausfinden müssen, was das beste Friedensabkommen für sie ist. Und das an Trump verkaufen. Und ich denke, dass eine weitere gute Sache, die mit Trump zu tun haben wird, ist, dass, wenn er sich an Europa selbst wendet, viel offener sein werden, sich mit Nationalisten und Konservativen zu verbünden und sie zu unterstützen, als sie es noch in der ersten Amtszeit waren. In der ersten Amtszeit, wissen Sie, gab es prominente Konservative, die die konservative Regierung in Polen mochten, aber Trumps Botschafter war ihnen gegenüber feindselig. Aber das Außenministerium und viele der Leute, die jetzt ernannt werden, sind Nationalisten und Konservativen gegenüber viel aufgeschlossener. Es wird eine komplette Kehrtwende gegenüber Orbán geben. Anstatt dass Amerika Orbán verurteilt und ihn stürzen will, wird das Außenministerium für Orbán sein oder zumindest für das, was die ernannten Personen erreichen wollen. Nun gibt es dort eine Menge etablierter Deep State-Leute, die gegen Orbán sind, aber die politischen Beauftragten, die er ernennt, sind sehr pro Orbán. Und sie werden auch für andere Nationalisten und Konservative in Europa sein, viel mehr als die vorherige Regierung. Ja, abgesehen davon wird er in der Außenpolitik Drohungen gegenüber Kanada und Mexiko aussprechen, weil diese Länder unsere Wirtschaft ausbeuten. Er wird auch vielen dieser Länder drohen, die sich weigern, Migranten zurückzunehmen. Das alles ist Teil seiner America First Agenda. Ich hoffe also, dass er in der Lage ist, in der Welt Stellung zu beziehen, damit wir all diese illegalen Einwanderer, die hier sind, zurückdrängen und Amerika wieder auf den richtigen Weg bringen können.
Vor kurzem war Donald Trump in Paris zu Gast und hat damit seine Rückkehr auf die Bühne der Weltpolitik gefeiert. Welchen Einfluss wird seine Präsidentschaft auf Europa haben, sowohl im Positiven als auch im Negativen?
Nun, positiv. Ich denke, dass er, wie ich bereits sagte, offener für Nationalisten und Konservative sein wird, die die Macht übernehmen. Es wird nicht die übliche amerikanische Linie sein, dass wir diese Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Typen wollen, die einzigen Leute, die an der Macht sein können. Als Meloni in Italien gewann, gab Biden eine öffentliche Erklärung ab, in der er sie als Faschistin bezeichnete und das Wahlergebnis verurteilte. Obwohl Meloni sehr loyal gegenüber amerikanischen Interessen ist, verurteilte der Präsident der Vereinigten Staaten ihre Ernennung zur Premierministerin. Das wird unter Trump nicht passieren. Das wird also etwas Positives sein. Wenn die Nationalisten und die Konservativen Siege erringen, werden sie unterstützt. Helfen. Und ich denke, eine Sache, die ich sehen kann, die positiv wäre, oder zumindest die Leute, die das Außenministerium leiten, ist, dass sie es nicht gutheißen werden, wenn Deutschland die AfD verbietet. Sie werden dazu stehen, ich glaube nicht, dass sie sich mit der AfD verbünden werden, aber sie werden jeden Versuch, die AfD innerhalb der Trump-Administration zu verbieten, verurteilen und missbilligen. Es ist also positiv, dass Länder, die versuchen, diese nationalistischen Kräfte zu unterdrücken, die Regierung der Vereinigten Staaten ist. Unter Biden würde sie das unterstützen, während sie unter Trump dagegen sein wird. Denn es gibt einen großen politischen Willen unter den Konservativen und anderen, und es wäre sehr unpopulär, wenn Deutschland das tun würde. Denn Elon Musk wird sagen, das ist ein Skandal, was ist mit der Demokratie passiert? Und das wird bei vielen prominenten Leuten in der Trump-Administration ankommen, das wird bei Trump Gehör finden. Und das wird nicht gut für Deutschland aussehen, wenn sie diese Partei verbieten, die Verbindungen zur Trump-Welt hat, und sie verbieten, weil sie eine Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass er sich für solche Parteien einsetzen wird. Nun zu den negativen Aspekten. Ich denke, er wird versuchen, Europa abhängiger von Amerika zu machen. Und ich glaube, das wollen einige europäische Nationalisten nicht. Ich glaube, dass sie nicht begeistert sein werden von... Ich glaube, sie werden nicht begeistert sein von dem, was passiert, wenn sie versuchen, Nord Stream wieder aufzubauen und in Gang zu bringen, und sie werden wollen, dass die Europäer amerikanische Energie kaufen. Das könnte positiv sein, aber ich denke, dass viele europäische Nationalisten dem skeptisch gegenüberstehen und das nicht so gerne sehen werden. Außerdem wird er Europa dazu bringen, seinen gerechten Anteil an der NATO zu zahlen, was vielleicht eine gute Sache ist, aber ich weiß nicht, ob die meisten Europäer das wollen würden. Und das sind die negativen Dinge. Ich glaube, er will immer noch verkünden, dass Amerika der Platzhirsch in Europa ist. Und er will das nicht. Und er könnte bestimmte Zölle auf europäische Produkte erheben, was nicht gut für die europäische Wirtschaft ist. Aber wir müssen abwarten. Ich denke, wenn es um die politischen Angelegenheiten geht, die amerikanische Regierung, die Unterdrückung und Verurteilung von Nationalisten und konservativen Parteien fördert, wird das für die Trump-Administration anders sein, und sie könnte möglicherweise die AfD vor einem Verbot und andere gleichgesinnte Parteien vor einem Verbot schützen.